Ohr am Netz. Der Podcast von IGU, Verband der Internetwirtschaft.
Wie passen eigentlich Digitalisierung und Verwaltung zusammen und wie wird daran gearbeitet, Regulierung für digitale Themenfelder ordentlich voranzutreiben? Diese und weitere Fragen besprechen wir in dieser Podcast-Folge mit Michael Kohlein, der genau dazu forscht. Herr Kohlein nimmt uns ein wenig mit und erklärt, wie Gesetzgebung im digitalen Kontext entsteht. Und er zeigt auch auf, warum es immer den Blick über den juristischen Tellerrand braucht und wie die Verwaltung tickt. Spannende Einblicke jenseits von Klischees. Ton ab. Herr Kohlein, Sie arbeiten am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer. Fangen wir also mal ganz vorne an. Wie passt Ihre Arbeit in den Kontext unseres Eco-Podcasts, in dem es ja vorrangig um digitale Themen geht?
Ja, ich bin dort in Speyer bzw. an der Dienststelle in Berlin tätig im Programmbereich Transformation des Staates in Zeiten der Digitalisierung. Wir beschäftigen uns da vor allem aus rechtswissenschaftlicher, verwaltungswissenschaftlicher und auch regulatorischer Sicht mit verschiedensten Themen, die auch im Bereich Digitalisierung und Digitales liegen. Das fängt an bei der Digitalisierung der Verwaltung, geht dann über Regulierung neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain, Robotik, oft im Einsatz des Staates, aber auch digitale Polizeiarbeit, Cybersicherheit, aber auch dann Themen wie Datenzugänge, Datenrecht, Smart Cities. Also beschäftigen uns mit relativ einer breiten Palette an Themen, immer aus der rechtlichen Sicht. Und da habe ich dann die Möglichkeit, mich mit verschiedensten Themen zu beschäftigen. Wir arbeiten viel an Publikationen in Fachzeitschriften, aber sind auch oftmals bei Konferenzen dabei oder halten Vorträge. Ja, das Ganze gibt es schon seit 2016, diesen Programmbereich. Das war damals einer der ersten, die in diese Richtung ging, vor allem die Kombination aus öffentlichem Recht und Digitalisierung gab es damals noch nicht so arg. Ich arbeite da unter der Leitung von Professor Dr. Mario Martini, der in dem Bereich auch unter anderem in der Datenethikkommission dann vertreten war. Und ja, durch die ganze Materie, da das Ganze auch sehr dynamisch sich alles vollzieht, haben wir dann auch einen gewissen Praxisbezug immer dadurch, dass ständig neue Gesetze kommen auch, die versuchen, die Digitalwirtschaft oder Digitales zu regulieren. Das gilt es dann immer wahrzunehmen, aber auch gleichzeitig ist es sehr interdisziplinär. Also wir arbeiten dann an Grundlagenfragen, aber auch an sehr konkreten Fragen und stets interdisziplinär. Also man muss da ja jeweils verstehen, wie funktioniert die Technik, die da im Raum steht, wie sind die gesellschaftlichen Auswirkungen, was gibt es schon für Beobachtungen, was gibt es für Studien und das dann jeweils weiterzudenken bis zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir schon haben. Und dann oft die Frage auch, ja, was müsste man denn eigentlich an den Gesetzen ändern, um bestimmten Risiken noch besser begegnen zu können?
Da will ich mal ein Stichwort rausgreifen, was Sie erwähnt haben, die Regulierung. Internet und digitale Systeme und Regulierungen haben sich ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen als kompliziert gezeigt. Also so nehme ich es zumindest wahr. Haben Sie womöglich Beispiele, durch die man die Notwendigkeit, aber auch den Erfolg von Regulierung in diesen Themenfeldern verstehen kann?
Ja, sicher. Ja. Also es gibt mehrere Punkte, an denen ich jetzt aus meiner Erfahrung oder aus meiner Arbeit berichten kann, wie das so abläuft. Ein Beispiel wäre vielleicht unsere Forschung zum Bereich Regulierung künstlicher Intelligenz. Da haben wir dann auch so um die 2016 angefangen, uns mit dieser Frage, damals hieß es eher noch Algorithmenkontrolle oder Algorithmenregulierung. Da war so die öffentliche Debatte, was machen wir mit den Algorithmen? Die wissen ja ganz viel über uns, die können uns durchleuchten. Dann kamen ja auch so Sachen Cambridge Analytica, die Snowden-Enthüllungen, wo quasi das öffentliche Vertrauen in digitale Technik enorm gelitten hat und dann auch der Gesetzgeber gemerkt hat, ja, da so richtig viel können wir dem nicht entgegensetzen. Dann kam die Datenschutzgrundverordnung auf den Weg. Das war so zu der Zeit, als ich zu forschen begonnen habe. Und da hat man auch gesehen, okay, es kommt aus Europa so ein Regelwerk, aber Deutschland und auch die Unternehmen und die Verwaltung waren noch nicht wirklich darauf vorbereitet. Und als dann in Kraft trat die DSGVO, meinten, haben dann alle gesagt, oh je, auf einmal müssten wir uns jetzt an diese neuen Regeln halten und waren damit überfordert oder überrascht. Und Gleichzeitig haben wir dann schon daran gearbeitet, zu überlegen, welche Lücken gibt es vielleicht auch noch in dieser Datenschutzgrundverordnung im Hinblick jetzt auf so neuere Entwicklungen wie künstliche Intelligenz oder eben ganz Big Data Analysen und automatisierte Entscheidungen, und haben das dann zum Anlass genommen, uns mit der Frage genauer zu beschäftigen. Daraus ist dann erst ein Aufsatz geworden und dann ein Buch, Blackbox Algorithmus, Grundfragen einer Regulierung künstlicher Intelligenz. Und da kam dann eins zum anderen, also aus dem Forschungsprojekt entstanden diese Werke. Dann wurde Professor Martini in die Datenethikkommission berufen, konnte dort dann einfach unsere Vorarbeiten auch mit einbringen in das Gutachten der Datenethikkommission. Und dort saß dann wiederum jemand von der EU-Kommission mit dabei, der da auch mitgearbeitet hat in dieser Datenethikkommission und hat dann einige der Ideen mit nach Brüssel genommen. Und mittlerweile haben wir einen Vorschlag für einen AI-Act der Europäischen Union, der jetzt gerade in den Diskussionen ist zwischen Parlament und Europäischer Kommission und Europäischem Rat. Und da ist es dann letztlich ein Stück weit eingemündet. Natürlich ist nicht nur unsere Arbeit, sondern viele Leute haben sich damit beschäftigt. Aber das zeigt auch, dass es relativ lang dauert, bis so ein Thema aus der Wissenschaft dann so weit ist, dass es dann gesetzlich umsetzbar wird. Aber an dem Beispiel kann man ganz gut sehen, dass das dann doch Sinn macht, sich die Zeit zu nehmen, sich da wirklich rein zu vertiefen. Denn einfach ist es natürlich nicht, dann zu sehen, was sind die ganzen Implikationen, welche Gesetze gibt es schon. Und man kommt da auch als Jurist, also als juristischer Forscher, aus seinen typischen Rechtsgebieten heraus. Also man kann da nicht nur sagen, ich mache nur öffentliches Recht, sondern man muss sich dann auch die vertraglichen Beziehungen anschauen, das Zivilrecht anschauen, eigentlich das Strafrecht auch mitdenken. Dadurch ist es dann möglich, vielleicht parallel zur gesellschaftlichen technischen Entwicklung auch die rechtliche Expertise aufzubauen, um dann relativ konkrete Lösungen auch zu präsentieren. Denn mein Eindruck ist oft, eigentlich sind sich alle einig, dass man was tun muss gegen Facebook und diese Plattformökonomie und diese Daten sammeln und so weiter. Aber oft und lange Zeit hat den Leuten gefehlt zu sagen, wie man es eigentlich macht, auch in der Politik. Und da finde ich, kommt dann oftmals eben die Wissenschaft ins Spiel und kann dann Ideen liefern, weil man einfach nicht so eng getaktet ist und vielleicht manchmal mehr Zeit hat, sich in die Themen jeweils zu vertiefen.
Die Prozesse, die Sie jetzt so beschrieben haben, sie brauchen vor allen Dingen eins, glaube ich, Zeit. Wenn man sich die Entwicklung des Internets und der Internetwirtschaft anschaut, dann ist wiederum Zeit immer relativ und irgendwie alles auf der Überholspur. Aus persönlicher Wahrnehmung würde ich sagen, Geschwindigkeit und Verwaltung klingt immer so, als wären das zwei Felder, die man schwer synchronisieren kann. Wie sehen Sie das? Sie stecken ja da viel tiefer drin.
Ja, also denke, am Anfang kann ich sagen, dass jetzt nicht die Aufgabe der Verwaltung ist, sich an die Speerspitze des gesellschaftlichen Fortschritts zu stellen und alles Neue neugierig auszuprobieren. Die Verwaltung ist ja da eher eine Bewahrerin bestimmter Werte und Abläufe und soll auch für Ordnung sorgen. Deswegen ist sie dann jetzt nicht so schnell wie irgendwie ein Start-up, die sich direkt irgendwo reinstützen und im Zweifel dann auch scheitern können, sondern die Verwaltung ist als Bewahrerin eben mit anderen Aufgaben ausgestattet. Und als Exekutive ist die Verwaltung natürlich auch immer darauf angewiesen, dass es gesetzliche Grundlagen gibt, auf der sie legitimiert handeln kann, dass die Gerichte auch ihr Handeln dann auch entsprechend gestatten und es keine gerichtlichen oder Rechtsstreits gibt, die die Verwaltung dann einschränkt. Und darauf muss die Verwaltung natürlich immer reagieren. Also muss sich anschauen, was sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen und wo sind vielleicht mögliche Rechtsverletzungen, die dann zu Gerichtsverfahren führen. Und aus dem Grund ist natürlich die Verwaltung in einer ganz anderen Rolle. Und von ihr zu erwarten, jetzt immer ganz vorne dabei zu sein, ist, glaube ich, eine Erwartung, die ihrer Aufgabe in der Gesellschaft auch nicht gerecht wird. Dennoch, das lässt sich durchaus auch aus der Verfassung ableiten oder aus einem Recht für gute Verwaltung, das es jedenfalls im europäischen Recht gibt, dass man sagt, dass die Verwaltung sich jedenfalls nicht von der gesellschaftlichen Realität entkoppeln darf. Also Beispiel, wenn man jetzt sagt, kein Mensch hat mehr einen Fax, dann sollte die Verwaltung auch nicht sagen, sie können per Fax nur diesen Antrag stellen. Also ein gewisses Anpassungsbedarf gibt es auf jeden Fall. Aber wie schnell oder wie weit sollte die Verwaltung hinterherhinken oder bewahren, das ist dann so die große Frage, die es zu beantworten gibt. Und die Internetwirtschaft ist da sehr schnell. Aber ich denke, dass die Regulierungsbehörden auch immer schneller und besser ausgestattet werden von, sage ich mal, der Bundesnetzagentur über aber auch Bundeskartellamt, BaFin oder die Datenschutzbeauftragten, dass man da jetzt und finde, das sieht man auch in den neuesten Gesetzentwürfen der Europäischen Union, dass da immer die Aufsicht über die Marktprozesse immer viel stärker mitgedacht wird. Also dass wir uns dahin entwickeln, dass wir von einem eher unregulierten Markt in einen immer stärker regulierten Markt kommen, wie es, glaube ich, bei vielen technischen Entwicklungen auch war. Also ich kann es zum Beispiel am Arzneimittelrecht festmachen. Da gab es bis in die 50er Jahre gar keine richtigen Vorschriften, was Medikamente für Bedingungen erfüllen müssen. Es wurde allein dem Ethos der Apothekerinnen und der Pharmaindustrie überlassen. Und dann durch den Contergan-Skandal kam dann nach und nach immer strengere Regulierung, die dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel in jetzigen Situationen die Corona-Impfstoffe immer erst mal zulassen müssen, bevor sie auf den Markt kommen. Vergleichbare Regulierungsstrukturen haben wir jetzt noch nicht, aber wir kommen nach und nach in diese Richtung. Und dafür steht dann auch der KI-Akt oder das KI-Gesetz auf europäischer Ebene oder im Medizinprodukterecht gibt es Ansätze, um da wirklich klarere Vorgaben zu machen. Und da spielt dann aber auch immer die technische Entwicklung durch die Standardisierung. Das ist ja ein Aspekt, der immer bei der Technikentwicklung eine Rolle spielt, auch in der Industrie. So sagen, man macht standardisierte Produkte und das spielt dann eben auch rüber mit der rechtlichen Entwicklung. Und da habe ich den Eindruck, dass gerade eigentlich die technische Entwicklung und die rechtliche Entwicklung immer stärker Hand in Hand gehen, auch durch solche Konzepte wie zum Beispiel Privacy by Design, indem man sagt, den Schutz der Privatsphäre sollte man nicht erst am Ende einer Produktentwicklung mitdenken, sondern von Anfang an. Wenn wir uns vorstellen, wenn Facebook das gemacht hätte, dann hätte wahrscheinlich nicht Cambridge Analytica so viele Daten sich dort sammeln können, um dann auf Wahlen Einfluss zu nehmen, sodass ja auch da immer mehr eine Kompetenz wächst, also sowohl auf Informatikebene ethische Fragen mit zu berücksichtigen, aber auch Datenschutzfragen mit zu berücksichtigen, aber auch auf der juristischen Seite, dass man ja immer mehr die Kompetenz sieht, sich auch in die technischen Rahmenbedingungen einzuarbeiten und zu verstehen, was man eigentlich reguliert. Und das zeigt mir, dass, glaube ich, dieser Spalt zwischen der technischen Entwicklung und der Verwaltung oder der Gesetzgebung eigentlich ein Stück weit zurückgeht. Aber ja, muss natürlich auch immer dazu sagen, Gesetzgebung und demokratische Gesetzgebung funktioniert immer etwas langsam. Ja, also es ist ja auch die Gewaltenteilung, die hier ganz wichtig ist. Und es gibt immer halt das Parlament, das ein Gesetz macht, dann die Exekutive, die es umsetzt und ein Gericht, das darüber wacht, ob das alles in Einklang steht. Und in Code-basierten Umfeldern ist es natürlich ganz anders. Also die Person, die den Code schreibt, ist quasi die Gesetzgebung, die Exekutive in einem, denn der Code vollzieht sich ja von selbst. Und eine Judikative, also ein Gericht, die gibt es in dem Sinne nicht in diesem codebasierten Ökosystem, sondern man kann es dann einfach verändern, den Code. Und so funktioniert natürlich der Staat und ein softwarebasiertes Ökosystem ganz anders, was dazu führt, dass es langsamer ist. Aber ich denke, das ist ja auch vielleicht gar nicht schlecht, manchmal eher einen reflektierten Weg zu wählen, statt immer direkt auf alle Innovationen draufzuspringen und zu sagen, wir sind jetzt diejenigen, die das nach vorne treiben. Von daher, eine gewisse Vorsicht bei der Verwaltung ist verständlich. Allerdings will ich damit jetzt nicht sagen, dass die Verwaltung jetzt nicht den Auftrag hat, auch modern zu sein und Innovationen zu integrieren.
Sehen Sie, wieder mal eine ganz spannende Perspektive, die mir gar nicht so geläufig war. Ein anderer Aspekt, den wir in unserem Podcast immer mal wieder in verschiedenen Gesprächen hatten, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie schafft man Digitalisierung und Nachhaltigkeit gleichzeitig? Haben Sie eine Antwort aus Ihrer Perspektive auf dieses Themenfeld?
Ja, ich habe mich mit der Frage in letzter Zeit intensiver beschäftigt. Und ich glaube, man schafft es erstmal, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gleichzeitig hinzubekommen, indem man sie gemeinsam denkt. Also dort fängt es aus meiner Sicht erstmal an, zu sehen, was haben diese beiden Entwicklungen der Digitalisierung der Gesellschaft, aber auch des Umweltschutzes, des Klimaschutzes, was haben die eigentlich miteinander zu tun? Nach meiner Wahrnehmung werden diese beiden Aspekte noch zu sehr separat gedacht. Man hat eine Digitalstrategie und man hat eine Umweltstrategie, aber man hat noch nicht die Zusammenhänge genau herausgearbeitet. Das findet momentan auf der europäischen Ebene oder auch im Fachdiskurs unter dem Schlagwort Twin Transitions statt, also die Zwillingstransformationen. Und man versucht zu schauen, wie kann man digitale Möglichkeiten nutzen, künstliche Intelligenz, Software, um den Klimawandel zu stoppen. Das sind so Sachen dann wie Klimaprognosen, dass man aus dem All Satellitendaten nutzt, um zu gucken, wie sind die Wetterentwicklungen, wo könnten vielleicht Dürren entstehen. Und da kann natürlich so eine künstliche Intelligenz oder ein Computer oder ein sehr ausgefeiltes Programm sehr viel bessere und schnellere Prognosen treffen, als wenn das jetzt ein Mensch macht und das alles von Hand ausrechnet oder in eine Excel-Tabelle eingibt und so weiter. Das heißt, man kann die auch mit Sensorik viel machen, also zu sehen, ja, wo sind die vielleicht Verkehraufkommen besonders hoch? Leitet man den Verkehr etwas anders? Wie kann man CO2-Ausstoß in der Stadt verhindern? Also all diese Messungen zu machen, da ist die digitale Technik enorm gut und kann auf diese Klimaschutz ein Stück weit programmiert werden. Und man kann sie dafür nutzen, indem man die Prozesse verbessert, effizienter gestaltet, ressourcenärmer gestaltet, aber auch einfach neue Erkenntnisse sammelt. Das ist so die eine Säule. Die andere Säule ist natürlich, dass man sich angucken muss, der Stromverbrauch, der durch eine zunehmende Digitalisierung eintritt. Also wenn wir jetzt ständig irgendwelche Geräte am Laufen haben, ist ja klar, dass mehr Strom verbraucht wird, als wo man früher das Küchenradio den ganzen Tag hat laufen lassen. Und dass diese Entwicklung hin zu einer digitalen Gesellschaft nicht auch zu einer verschwenderischen Gesellschaft geht, das ist so die zweite Säule, die dann oftmals mit dem Thema Green IT oder ähnliches firmiert, dass man überlegt, wie kann man Computer oder Software so ausgestalten, dass sie möglichst wenig Energie dafür verbraucht. Das ist deswegen immer eine Herausforderung, weil natürlich, wenn man ein Programm entwickelt oder eine App entwickelt, zwar auch auf dem Schirm hat, also bei einer App vielleicht noch mehr, dass man sagt, wie kann ich die auch so ausgestalten, dass der Akku nicht so schnell leer geht, dass die Menschen nicht die App wieder ausmachen, weil sie so viel Strom verbraucht. Aber nicht bei allen Entwicklungen, also auch bei Rechnern oder Hardware ist dann immer die Frage, wie kann man die so machen, dass wirklich ganz wenig Strom verbraucht wird. So gibt es dann auch den Gedanken, so ähnlich wie, was ich schon erwähnt habe mit dem Privacy by Design, wäre dann sowas wie Sustainability by Design oder by Default, also die Geräte und die Systeme so auszugestalten, dass sie von vornherein auf Stromsparen ausgelegt sind. Und da ist auch auf jeden Fall noch Luft nach oben, weil dieser Gedanke, wie kann man tatsächlich in der Nutzung von digitalen Geräten Stromsparen noch nicht so durchdrungen ist wie im normalen Haushalt. Also weiß man halt, okay, ich sollte öfter das Licht ausmachen, vielleicht die Waschmaschine manchmal auch auf dem Ökomodus betreiben. Und da gibt es noch, glaube ich, viel zu tun, bis hin zu großen Rechenzentren, bei denen es oftmals so ist, dass ein großes Rechenzentrum irgendwo in der Pampa steht, sage ich mal, oder in einem Industriegebiet. Dort aber die ganze Wärme, die natürlich entsteht, um so ein Rechenzentrum zu betreiben, verpufft einfach in die Luft. Also man leitet die Wärme einfach aus. Würde man so ein Rechenzentrum neben eine Schule oder neben eine Sporthalle stellen, könnte man vielleicht die ganze Schule mit der Abwärme wärmen. Also da ist man dann fast schon im Baurecht und kann überlegen, wie müsste man denn die Platzierung solcher Rechenzentren machen und bräuchte man nicht vielleicht viel mehr kleinere Rechenzentren? Denn es ist oft so, dass Rechenzentren überdimensioniert sind. Also man hat dann ein Rechenzentrum, das immer nur so zu 60-70% ausgelastet ist und 30% laufen quasi im Leerlauf, verbrauchen aber trotzdem viel Strom. Also solche Fragen sind dann zu beachten, bis hin natürlich zu Lieferketten auch. Also wie schafft man es tatsächlich, faire Smartphones zu produzieren? Also es ist ein Riesenbedarf, zu gucken, wie können wir den Klimaschutz durch digitale Technologien abfedern oder in akzeptable Bahnen lenken. Und auf der anderen Seite, wie schaffen wir den Umgang mit digitalen Technologien, eine grundsätzliche Aufmerksamkeit oder eine Awareness zu schaffen, dass die Menschen damit nicht ungewollt mehr Energie verbrauchen als zuvor.
Das Zeitalter der Digitalisierung, das wird ja oft mit dem Slogan, der manchmal schon ein bisschen alt klingt, Daten sind das neue Öl, überschrieben. Es geht aber auch immer wieder um eine breite und tiefe Datenerhebung. Das ist ja quasi das, was dabei eine Rolle spielt. Widerspricht das aber vielleicht aus Verwaltungsperspektive nicht dem Ansatz der Datensparsamkeit?
Ja, also datenschutzrechtlich gibt es das Prinzip der Datenminimisierung. Das heißt aber nicht, dass man quasi keine Daten sammeln soll, sondern man soll die Daten, die man für eine bestimmte Problemlösung benutzt, darauf beschränken, welches Problem man lösen will. Also man muss ihn auf den Zweck, den man mit der Datenverarbeitung verfolgt, dafür sollte man das Minimum an Daten nehmen, das dafür notwendig ist. Das bedeutet jetzt nicht, nehmt keine Daten und habt schlechte Ergebnisse in der Berechnung. Also das ist nicht die Datensparsamkeit. Natürlich gibt es auf der anderen Seite diese exzessive Sammlung von Daten, die überhaupt gar keine Relevanz haben. Ich nehme es mal eine wenn ich jetzt eine Taschenrechner-App habe, die auch noch meine Kontakte zugreift und noch guckt, wie oft ich meinen Screen entlocke oder sowas, das ist dann natürlich exzessiv. Zu dem Bild mit den Daten als Öl ist natürlich nicht nur alt, sondern aus meiner Sicht auch völlig schief. In dem Sinne, man will damit ja immer sagen, okay, es ist eine wichtige Ressource. Daten sind eine wichtige Ressource, die in der Zukunft mehr eine größere Rolle spielen wird. Aber ja, also Daten sind halt nicht weg, wenn man sie genutzt hat, sondern die lassen sich ja einfach vervielfältigen, kopieren und auch in ganz verschiedenen Kontexten nutzen. Man muss sie jetzt nicht mit irgendwelchen Pipelines transportieren, um sie dann zu verbrennen. Es zeigt aber nur, glaube ich, diese Metapher will immer unterstreichen, dass halt die Datenökonomie einen sehr wichtigen Stellenwert haben wird. Was wir aber auch sehen, also jetzt, das ist wieder die juristische oder die rechtliche Seite, ist, dass wir eigentlich relativ, also historisch betrachtet, relativ wenig Erfahrung mit einer Datenökonomie haben. Also zum einen wissen wir zum Teil schon gar nicht, ich habe da selbst auch zu geforscht, was ein Datum eigentlich ist. Also wir können das bei einer Tasse zum Beispiel, wissen wir ganz genau, was eine Tasse ist und wer daran Eigentum hat, wie man sie verkauft. Und das können wir eigentlich bei allen beweglichen oder körperlichen Gegenständen tun, bis hin zu Grundstücken, wo wir ja ganz genau so ein Katasteramt haben. Das sagt, der Person gehört jetzt dieses Grundstück und ein Grundbuch und eine Polizei, die das durchsetzt. All diese historisch ja auch gewachsenen Konzepte haben wir bei Daten, ja, müssen wir uns erstmal erarbeiten. Also ich stelle mir das manchmal so vor, als würden jetzt, keine Ahnung, nach der Schlacht im Teutoburger Wald jetzt da ein Römer stehen und man würde dem sagen, in Zukunft wird es hier ein Grundbuchamt geben, in dem jeder dieser Waldgebiete ganz genau abgesteckt ist und wenn jemand jeden Tag über ihr Grundstück darüber läuft, das am See gelegen ist, dann können sie zur Polizei gehen und dann wird die Person verklagt und es wird verhindert sein, dass jemand auf ihr Land geht. Ja, würden die sagen, wow, auf gar keinen Fall, also wie soll das denn gehen in so einem dichten Wald, dass da irgendwelche Flüsse und Straßen und so weiter sind. Und manchmal habe ich den Eindruck, an der Stelle stehen wir auch bei der Datenwirtschaft, weil wir wenig Erfahrung mit diesen digitalen Geschäftsmodellen haben, aber auch noch nicht ganz greifen können, was das eigentlich bedeutet, Daten zu haben und Daten zu verkaufen. Und es gibt da natürlich auch immer einen gewissen Wechselspiel mit der technischen Entwicklung. Also momentan ist es so, dass man relativ leicht Daten runterladen kann. Also ich konnte bei Napster zum Beispiel, konnte man immer Daten einfach als MP3 runterladen. Dann hat man diese Daten gehabt und dann konnte niemand, dem die in Anführungszeichen gehört haben, mich daran hindern, es irgendwie anderen Leuten weiterzugeben. Gleichzeitig ist es jetzt zum Beispiel bei Spotify, wenn ich jetzt Spotify höre, so dass ich mir ja die Sachen nicht ohne weiteres runterladen kann. Also es gibt einen gewissen Schutz davor, dass man mit den Daten alles macht. Und in diese Richtung geht gerade, glaube ich, die Entwicklung, dass man die technische Entwicklung, auch bei so Sachen wie Gaia X, wo man sagt, man will Anreize schaffen zum Datenteilen und aber auch der rechtlichen Entwicklung irgendwie abbilden zu können, was darf man denn mit Daten, wie kann man sie denn weitergeben, wie kann man sie auch schützen, dass wir da relativ am Anfang stehen und dass das zu viel Unsicherheit führt, in der einerseits die Verwaltung sehr zurückhaltend ist und sagt, ja, solange das nicht alles geklärt ist, wann sind meine Daten anonymisiert, wann darf ich Open Data herausgeben, welche Daten darf ich an Firmen weitergeben, dass die Verwaltung ihr sagt, das ist hier wirklich Privatsphäre unserer Bürger, bevor wir die verletzen, machen wir lieber nichts. Und auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die genau diese Rechtsunsicherheit auch eher ausnutzen für Geschäftsmodelle, die einfach noch nicht regulierbar sind. Und auch daraus entsteht dann ja über diese zeitliche Komponente oder diese unterschiedliche Geschwindigkeit, über die wir in der letzten Frage auch schon gesprochen haben.
Und nun mal Butter bei die Fische. Wenn Sie von Ihrer Forschungsarbeit in den Verwaltungen vor Ort berichten, wie viel Skepsis schlägt Ihnen denn da entgegen? Ist es eher ein Klischee, dass es die beratungsresistente Verwaltung gibt oder ist es eine Realität, die dann sicherlich eine große Herausforderung wäre?
Also die Verwaltung besteht ja letztlich auch nur zum einen erstmal nur aus Menschen, die unterschiedlich motiviert und offen sind für diese Veränderungen. Und mein Eindruck ist, dass man mit den individuellen Menschen spricht, eigentlich sehr, sehr große Beratungsoffenheit, Änderungsbereitschaft da ist. Es gibt aber natürlich auch, sage ich mal, die systemischen Ursachen dafür, warum es in der Verwaltung manchmal langsam vorangeht. Das ist, kann man fast bis auf Max Weber, der, sage ich mal, geistige Vater der jetzigen Verwaltungsstruktur oder der Verwaltungsstruktur des Nachkriegsdeutschlands hat, der selbst gesagt hat, die moderne Bürokratie zeichnet sich durch eine Eigenschaft aus, die ihre Unentrinnbarkeit ganz wesentlich endgültiger verankert als vorherige Machtmechanismen. Also er sagt, wenn man einmal diese Bürokratie, den Vormarsch der Bürokratie, so nennt er es, implementiert hat, dann ist sie unentrinnbar. Also es richtet sich dann nach der eigenen Logik der Verwaltung, und diese, so eine Bürokratie wie jede große Organisation, bildet eine gewisse Eigenlogik und eine Eigendynamik heraus, in der es dann nicht immer darum geht, wie ich jetzt als Einzelner auf ein bestimmtes Problem reagieren kann, sondern ist natürlich immer in der Struktur. Also man muss, du verstehst, die Verwaltung jetzt noch sehr hierarchisch und vertikal organisiert. Das heißt, man muss immer erstmal 5 Leute abzeichnen lassen, bevor man irgendwas machen kann. Und es gibt auch viele, sage ich mal, Bedenkenträgerinnen in der Verwaltung, die sagen, ja, aber da, und das zeichnet die ja auch aus. Oftmals sind auch viele Juristen, das ist ja auch eine gewisse Berufskrankheit von Juristen, dass die nicht sagen, ey, gute Idee, sondern sagen, ah, übrigens, ich habe hier noch 2, 3 Fehler gefunden, die du übersehen hast. Das heißt, diese starke Kontrollbedürfnis, auch denken in so Haftungsszenarien, sagen, ah, mache ich mich da vielleicht irgendwie haftbar, was könnte im schlimmsten Fall passieren, verhindert dann manchmal, dass sich Dinge schnell durchsetzen, sondern man überlegt es halt wirklich ganz genau, letztlich eben, weil man immer auch mit Steuergeldern hantiert, weil man auch Macht ausübt, also staatliche Macht ausübt, das ist den Leuten schon auch klar, dass es jetzt nicht ist, Amazon sagt, dein Paket kommt 2 Wochen später, sondern wenn man auf ein Gerichtsverfahren wartet oder auf eine Verwaltungsentscheidung, ist es halt einfach der Staat, der hier agiert mit dem Gewaltmonopol. Und so gibt es dann ja auch manchmal bei mir so Momente, wo ich denke, wow, Verwaltung und Innovation, das ist wie so ein Oxymoron. Also das passt nicht zusammen, das ist wie ein offenes Geheimnis. Also das ist quasi Verwaltung und Innovation, wie will ich das überhaupt zusammenbringen? Macht es überhaupt Sinn, in diese Richtung zu forschen und zu arbeiten? Und dann gibt's aber auf der anderen Seite auch immer wieder so Lichtblicke, wo man merkt, okay, da ist jetzt doch wieder mal was Neues gekommen. Da hat jemand Mut gehabt, da wurde jetzt mal ein Projekt angestoßen, das ganz neu ist. Die Sache ist, auch, finde ich, auch bei beratungsresistent ist für, wie findet so eine Beratung statt? Das ist so ein Thema, das schon auch, glaube ich, relevant ist. Wie berät man die Verwaltung? Also wenn man dann reinkommt und sagt, ich weiß eigentlich alles besser über deine Organisation und du musst das und das und das und das machen, wie es vielleicht manche Beratungsunternehmen vielleicht tendenziell manchmal machen. Sie haben so Schema F und wenden das dann quasi auf den aktuellen Kunden an. Ich glaube, da haben viele in der Verwaltung auch eine gewisse Abneigung oder so und sagen, ja, also ich will schon erstmal verstanden werden in meiner eigenen bürokratischen, staatlichen Logik und da abgeholt werden. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dann zu verstehen, wie funktioniert dieser Apparat, ja, und wie, was brauchen die Personen eigentlich genau? Und bei uns ist dann oftmals so, dass sie halt manchmal eine rechtliche Antwort suchen, aber manchmal suchen sie auch einfach einen organisatorischen Ansatz, wie man auf ein bestimmtes Problem reagiert. Dazu kommt dann leider auch immer, dass ja, und das ist auch ein Thema, was bei uns am Forschungsinstitut eine große Rolle spielt, ist die Frage, wie kann man den öffentlichen Dienst insgesamt attraktiver ausgestalten, dass man eben gerade diese, sag mal, Social Hacker, nennt man das manchmal, also so die Leute, die sagen, ich habe eigentlich Lust, mit Technik zu arbeiten, ich möchte auch was fürs Gemeinwohl tun, ich möchte die Gesellschaft voranbringen, für die das Umfeld einfach attraktiver zu machen, in die Verwaltung zu gehen, sich dort zu engagieren und dort auch auf zeitgemäße Strukturen zu treffen. Da hatten wir es ja ganz am Anfang vorhin, die Verwaltung, klar, wird jetzt nicht die an der Speerspitze von vorne stehen und sagen, ich bin jetzt die Ersten, die irgendwie neuronale Netze benutzt, um den Steuerbescheid zu berechnen, aber da ein Klima zu schaffen, dass einfach, sage ich mal, die motivierten, auch risikobereiteren Menschen anzieht. Aber das ist ein sehr komplexes Unterfangen auch, wo ganz viele Faktoren mit reinspielen. Es führt dazu, dass sich einerseits, dass wir immer genug zu tun haben. Also es gibt immer genug zu forschen. Und ich weiß nicht, ob wir jemals den Punkt erreichen werden, wo wir sagen, und jetzt ist die Verwaltung modern und jetzt können wir eigentlich den Stift fallen lassen. Das, glaube ich, so weit werden wir nie kommen. Aber auf der anderen Seite sehe ich doch eine große Veränderungsbereitschaft, auch einen gewissen, sage ich mal, Drive in der Verwaltung, zu sagen, ganz so wie vor 20 Jahren können wir nicht weitermachen. Und es ist dann aber im Konkreten ein recht langer Weg noch, weil auch viele Reformstufen dann ja noch nicht ganz umgesetzt waren, die in kleineren Ländern und nicht föderal strukturierten Ländern manchmal leichter umsetzbar waren. Deutschland ist dann auch einfach sehr, sehr viel Diskussion, sehr viele Absprachen, sehr viele Strategieentwicklungen, sehr viele Pläne machen. Also ich würde mir da manchmal wünschen, einfach zu sagen, okay, jetzt setzen sich halt mal 50 Leute hin und programmieren was und dann reden wir mal drüber, statt vorher erstmal irgendwie einen Jahr einen Plan zu machen, was genau diese Software können müsste, sondern so ein bisschen mehr auch ins Arbeiten kommt. Aber das ist dann auch ganz unterschiedlich, auf welcher Ebene dann mit welchen Personen man es zu tun hat. Leute in der Kommune, Verwaltungsbedienste in der Kommune oder im Rechtsamt einer Kommune haben ganz andere Fragen als jetzt jemand in der Fachabteilung in einem Bundesministerium. Also es ist dann auch ganz unterschiedlich, mit wem man spricht und wie offen da die Beratungsoffenheit ist. Manche habe ich sogar manchmal den Eindruck, dass in manchen Einrichtungen auch sehr viel Beratung stattfindet. Eigentlich so viel Beratung, dass die eigentlichen Entscheidungen gar nicht mehr so stark auch in der behördlichen Struktur verankert sind. Also man dann eher so eine Tendenz hat, möglichst viel outzusourcen. Das ist natürlich dann auch auf der anderen Seite dann vielleicht zu viel an Beratung geben kann, was dann letztlich auch dann nicht mehr dazu führt, dass die staatlichen Entscheidungen in den vorgesehenen Strukturen dann sich entfalten.
Herr Kohlein, dann sind wir quasi schon am Ende unseres kleinen Gesprächs. Und da würde ich gern noch mal so eine Frage in den Raum werfen. Die Politik sorgt für Voraussetzungen von Verwaltungsarbeit. Wenn Sie drei Wünsche an die Politik frei hätten, welche wären es denn, wenn dadurch die Verwaltungsarbeit in Deutschland digitaler und vielleicht damit auch ein bisschen schneller vorangehen könnte?
Ja, wenn ich drei Wünsche habe, würde ich als erstes sagen, bitte klare Regeln für die mobile Arbeit schaffen, die wir jetzt in der Pandemie erprobt haben, und das mit auch zeitgemäßer Technik auszustatten. Also den Personen einfach eine gute technische Ausstattung ermöglichen mit aktuellen Laptops, mit auch einfach ein bisschen mehr Großzügigkeit hier walten zu lassen, damit zu experimentieren, wie kann man mobil und gemeinsam arbeiten. Der zweite Wunsch wäre, viel stärker auch Queransteigern eine Möglichkeit zu bieten, in der Verwaltung zu arbeiten. Was bedeutet, dass sie wirklich quer einsteigen können müssen. Also sich nicht immer unten in die Hierarchie eingliedern und dann nach oben arbeiten, sondern tatsächlich mehr Formate zu schaffen, dass Leute aus anderen Branchen auch mal zeitweise in die Verwaltung gehen oder eben längerfristig in die Verwaltung einigen Jahren Berufserfahrung wechseln können. Ich glaube, könnte man noch viel mehr erreichen, indem man von dieser klassischen, nach dem Abschluss geht man in die Ausbildung, dann geht man in die Verwaltung, dann bleibt man dort immer. Und das Letzte wäre sowas wie jetzt mal freiwilliges bürokratisches Jahr anzubieten. Also wirklich jungen Leuten wie so ein soziales Jahr zu sagen, kommt mal in die Behörde und gebt mal einfach euren Senf dazu, wie ihr das so wahrnehmt. Und ich glaube, da einfach mal die jungen Leute zu Wort kommen zu lassen und zu integrieren, ich glaube, da kommt man schon auf viele Ideen. Und würde auf der anderen Seite auch sagen, vielleicht könnte man auch überlegen, dass am Ende einer Karriere, also vor dem Ruhestand, man sagt, ey, jetzt nutzt ihr nochmal 3 Jahre, bevor ihr in den Ruhestand geht, um wirklich nochmal den jungen Leuten zu erzählen, wie die bürokratische Logik funktioniert, aber auch offen zu sein, also genau diese Senior-Leute und die Junior-Leute zusammenzubringen, um vielleicht neue Ideen zu bringen, wie die Verwaltung der Zukunft aussehen kann.
Herr Kohlein, ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. 3 spannende Ideen. Ich danke Ihnen recht herzlich und in Zeiten wie diesen bleibt mir trotzdem immer nur zu sagen, bleiben Sie gesund.
Ebenso, vielen Dank für die Einladung.
Das Ohr am Netz. Der Podcast von IGU, Verband der Internetwirtschaft.